bedeutet grob, dass wir Future Skills als die Handlungskompetenzen verstehen, die in den kommenden 5 Jahren besonders wichtig sind. Die zentralen Megatrends für die nächsten 10 Jahre, die wir gerade erst in der Studie wieder aktualisiert haben, sind eben Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Desinformation, aber auch Klimawandel und demokratische Kultur ausmacht. Wir sind viel zu langsam, das ist völlig klar, aber ich glaube, was uns hier eint, warum wir hier zusammensetzen, ist, wir erkennen die Herausforderung, aber wir machen trotzdem weiter, weil es hilft ja nichts, wenn wir trotzdem nicht den Mut und diese Hoffnung aufgeben, dass wir gemeinsam schneller werden können.
Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Menge.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreide KI Klartext. Heute haben wir Florian Rampelt als unseren Gast und er leitet im Stifterverband den Programmbereich Future Skills und KI und ist Geschäftsstellenleiter des KI Campus. Vom Hintergrund her ist er Bildungs- und Erziehungswissenschaftler und ich finde, er ist ein ganz wunderbar und passender Gast für unseren Podcast. Und jetzt würde ich dich, Florian, bitten, dass du dich nochmal kurz selbst vorstellst und ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählst und auch, wie du zum Thema Bildung und KI gekommen bist.
Hallo Diana und Gerd, freut mich total, bei euch Gast sein zu dürfen. Ja, wie bin ich zum Thema Bildung und KI gekommen? Ich glaube, das Wichtigste ist, ich komme über die Bildungsschiene. Also ich bin unter anderem ausgebildeter Hauptschullehrer. Ich habe ein erstes Staatsexamen in Bayern gemacht und bin dann am Zentrum für Lehrerbildung an der Universität Passau aber geblieben und habe mich da besonders interessiert für das Thema Diversität im Klassenzimmer. Und als ich in der Lehrkräftebildung gearbeitet habe, bin ich ja über ein Förderprogramm der Stiftung der Deutschen Wirtschaft auf eine digitale Uni für Geflüchtete gestützt, die 2015 in der Gründung sich befand in Berlin und habe mich da ehrenamtlich aus Passau heraus engagiert und kann dann aus dem Thema Lehrkräftebildung und der Frage, wie unsere gegebenenfalls etwas konservativen Strukturen sich öffnen könnten, kam ich dann zum Thema digitale Bildung und habe in Berlin ein gemeinnütziges Startup, Kieron Open Higher Education, mit aufgebaut, war der Director of Education, habe also die Uni und auch das Bayerische Lehramt hinter mir gelassen und ja mit viel Leidenschaft und Begeisterung für offene Bildung diese Plattform mit aufgebaut. Habe da viel gelernt in der Startup-Zeit zu Chancen, aber auch den großen Grenzen, gerade wenn es um vulnerable Zielgruppen geht bei digitalen Bildungsplattformen. Und der Stifterverband hat Kieron auch gefördert und irgendwann haben die mich gefragt, ob ich nicht zu ihnen kommen möchte, um das Thema Digitalisierung an Hochschulen mit voranzubringen. Genau, und dort kam dann im Kontext der Digitalisierung an Hochschulen immer mehr auch das Thema KI auf. Und es war einfach die Frage, wie man eben Hochschulen auch dabei unterstützen kann, sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinanderzusetzen. Und da durften wir dann mit Förderung des BMBF ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt den KI-Campus initiieren. Was mich dabei interessiert, ist natürlich auch das Thema technologischer Wandel, aber vielmehr die Frage, wie können wir Menschen befähigen, im technologischen Wandel souveräne Individuen zu bleiben? Und Zugang zu Bildung ist das, was mich umtreibt, was meine ganze Leidenschaft ausmacht. Und ich glaube einfach an das große Potenzial von Lernplattformen, diesen Zugang zu Bildung auch zu ermöglichen, gerade wenn es um Megatrends wie KI geht.
Ja, super spannend. Mir gefällt auch dein Hintergrund von der Bildung kommen. Super, super gut. Und die Kieron oder Kieron kenne ich sogar noch aus ganz frühen Zeiten von AppCamps. Da hatten wir auch schon Berührungspunkte. Jetzt bist du ja auch beim KI-Campus. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, auch welche Zielgruppen ihr ansprecht und was ihr da genau macht.
Also ich habe es ja gerade schon gesagt, so ein bisschen kommen wir im Stifterverband. Der Stifterverband heißt in Langform Stifterverband für die deutsche Wissenschaft e.V. Kommen wir aus der Perspektive, wie wir Wissenschaft unterstützen können, zukunftsfähig zu werden. Und entsprechend ist auch im KI-Campus ein zentraler Fokus erstmal die Zusammenarbeit mit Hochschulen. Wir wurden 5 Jahre gefördert als Forschungsprojekt vom Referat für Studium und Lehre im damaligen Bundesbildungs- und Forschungsministerium und hatten die zentrale Aufgabe, noch vor ChatGPT, Menschen in Hochschulen dabei zu unterstützen, sich mit dem Zukunftsthema KI auseinanderzusetzen. Und wir haben eben gesagt, als Stifterverband machen wir da gerne mit unter der Bedingung, dass das Ganze gemeinwohlorientiert, offen und kollaborativ erfolgt. Also der Kern ist erstmal, der KI-Campus will Hochschulen dabei begleiten, KI-fähig zu werden. Das ist dann alles ein bisschen größer geworden, als wir das so dachten aus diesem kleinen Forschungsprojekt. Und inzwischen haben wir die übergreifende Vision einer KI-kompetenten Gesellschaft. Und unsere Mission ist, eben KI-Kompetenzen durch kostenlose digitale Lernangebote für alle zu fördern. Das ist der Beitrag, den wir als gemeinnütziger Verein glauben, leisten zu können. Und wir sind davon überzeugt, dass die Rolle von Wissenschaftseinrichtungen noch nicht gut genug ausgelebt wird, dass Wissenschaftseinrichtungen und Hochschulen sich einerseits selbst transformieren müssen, dafür die notwendigen Kompetenzen brauchen, bei Studierenden, bei Lehrenden ganz besonders und bei ihren Mitarbeitenden, und andererseits die große Expertise, die in diesen Elfenbeintürmen oft auch vorhanden ist, nicht gut genug einen Beitrag für eine KI-fähige und KI-kompetente Gesellschaft leistet. Und deswegen sagen wir, einerseits unterstützen wir Hochschulen in ihrer Transformation, andererseits unterstützen wir Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen auch dabei, ihr Wissen zugänglich zu machen, Zugang zu KI-Themen für die breite Gesellschaft zu ermöglichen und auch die Wirtschaft für sie relevanten KI-Themen zu informieren und zum Beispiel gemeinsam Use Cases zu identifizieren. Also der KI-Campus versteht sich als eine Gemeinschaftsinitiative, die getragen ist durch Stiftungen, Unternehmen, Hochschuleinrichtungen, die gemeinnützig Zugang zu KI-Bildung in Deutschland und Europa ermöglichen möchte.
Du hast jetzt gerade schon über das Thema Kompetenzen gesprochen, das hast du mehrmals. Du leitest ja den Programmbereich Future Skills und KI beim Stifterverband. Wie definierst du Future Skills in diesem Kontext? Was bedeutet digitale Transformation und künstliche Intelligenz an dieser Stelle?
Future Skills, also erstens ist mir ganz wichtig zu betonen, es gibt nicht die eine richtige Definition von Future Skills. Future Skills sind für mich eher ein Aspekt des Agenda-Settings und der notwendigen Haltung, die wir brauchen in der Auseinandersetzung mit einer Gesellschaft, die sich in einem kontinuierlichen Wandel befindet. Trotzdem hat der Stifterverband eine spezielle Perspektive, und die bedeutet grob, dass wir Future Skills als die Handlungskompetenzen verstehen, die in den kommenden 5 Jahren besonders wichtig sind. Das können sowohl Kompetenzen sein, die als klassische Schlüsselkompetenzen schon lange wichtig sind, aber in den nächsten 5 Jahren auch. Es können aber auch Handlungskompetenzen sein, die eben bedingt durch zum Beispiel technologische Entwicklung auch neu mit dazukommen. Wir unterscheiden dabei Future Skills in der Spitze und in der Breite. Das heißt, es braucht oft unter diesem Aspekt des Fachkräftemangels zum Beispiel neue Expertise im Umgang mit Data Science oder mit Quantencomputing. Vor kurzem hätte man auch gesagt, KI ist nur eine Kompetenzanforderung in der Spitze. Es braucht aber noch viel mehr, und das ist eben so mein Kernanliegen, Zukunftskompetenzen in der Breite. Und diese Future Skills orientieren wir an Megatrends, die wir gemeinsam mit Partnern identifizieren. Und das sind wir jetzt auch bei euren Themen. Die zentralen Megatrends für die nächsten 10 Jahre, die wir gerade erst in der Studie wieder aktualisiert haben, sind eben Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Desinformation, aber auch Klimawandel und demokratische Kultur. Und wir als Stifterverband haben uns eben vor die Aufgabe gestellt, auf diese Megatrends vorzubereiten, Menschen zum souveränen Handeln im Kontext einer Welt im Wandel zu inspirieren und darin zu stärken. Und wichtig ist dabei für mich, das werden wir jetzt gleich auch wieder, wenn wir über das Literacy Framework sprechen, dass Handlungskompetenzen immer bedingt sind durch das Miteinander von Wissen, Kompetenzen und Werthaltungen, die sich miteinander bedingen. Dabei steht das souverän handelnde Individuum im Mittelpunkt.
Nochmal, sehr interessant. Und auch die Bandbreite, die ihr abdeckt. Jetzt kommen wir nochmal zur Spitze und zu dem breiten Verständnis von Future Skills. Die große Zugänglichkeit zu Large Language Models hat das diesen Blick, den Veränderungsblick auf KI dann auch gebracht, dass ihr sagt, ist kein Spitzenthema, ist ein Breitenthema, müssen wir jetzt überall diskutieren.
Absolut. Also ich würde sagen, auch der Stifterverband, das ist eine 100-jährige Organisation, ist da in der Gesamtheit auch nicht so viel innovativer als andere Akteure. Man hat lange Zeit ein bisschen die Augen davor verschlossen, was für technologische Disruptionen eigentlich anstehen. Und ChatGPT hat das natürlich auf eine ganz neue Art und Weise deutlich gemacht, wie niedrigschwellig, zugänglich und auch verführerisch Technologien sein können für Menschen in der Breite und wie wichtig es dabei ist, eben auch Menschen in der Breite entsprechend zu bilden. Woran ich eben besonders glaube, ist, dass wir die Multiplikatoren und Multiplikatoren abholen müssen. Also ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass ich eben auch zu den ausgebildeten Lehrkräften gehöre, die dann quasi vom Referendariat abgesprungen sind und jetzt glauben, das System top-down verändern zu können. Ich versuche das ein bisschen auszumerzen, indem ich eben viel mit Lehrkräften und Lehrenden zusammenarbeite, die es einfach mutig daran arbeiten, Menschen zu begleiten. KI haben wir lange Zeit unterschätzt in seiner Wirkmächtigkeit. Und auch unsere Partner, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz zum Beispiel, ist ein ganz wichtiger und enger Partner von uns, haben unterschätzt, wie schnell und niedrigschwellig das auch in die Nutzung gehen kann in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist uns allen ein Stück weit so gegangen. Und deswegen werden wir dieses Jahr auch unser Future Skills Framework aktualisieren. Da ist KI-Kompetenz nämlich bisher noch nicht explizit in der breiten Kompetenz verankert. Weil vor 5 Jahren hat man das so einfach noch nicht vorhergesehen.
Okay, du hast jetzt gesagt, ihr habt es ein bisschen verschlafen. Ich glaube nicht nur ihr, sondern es hat alle überrascht. Aber du mit vielen anderen habt jetzt auch, finde ich, ganz gut und wirklich auch schnell reagiert, nämlich mit dem AI Literacy Framework. Das hat nämlich die Europäische Kommission und die OECD haben da jetzt kürzlich im Mai einen Entwurf veröffentlicht und da warst du auch ganz aktiv involviert. Das hat mich total gefreut, das zu sehen. Da jetzt sicherlich noch nicht alle von diesem Literacy Framework gehört haben, das sich auch noch im Entwurfsstatus befindet, ne? Also das ist jetzt noch, kann man noch Review oder Feedback zugeben. Aber vielleicht kannst du einmal kurz was dazu sagen, worum geht es denn bei diesem Framework?
Vielleicht nochmal kurz zum Rahmen. Ich möchte erstmal anerkennen, dass ganz viele großartige Akteurinnen und Akteure schon seit vielen Jahren auch an relevanten Frameworks arbeiten. Für Lehrende und Studierende und Schülerinnen und Schüler ja unter anderem auch die UNESCO. Das wirklich Wirkmächtige an dem, was jetzt die OECD und die Europäische Kommission gemeinsam mit Expertinnen und Experten versuchen, ist einerseits dieses Besondere der europäischen Perspektive auf KI, die ja sehr menschenzentriert und durch ein ethisches Fundament geprägt sein will, zu verknüpfen mit der globalen Auseinandersetzung mit Bildungsanforderungen, die ja nun die OECD auch wirklich maßgeblich mitprägt, insbesondere durch die PISA-Erhebungen, die wir alle kennen. Da gibt es im Endeffekt dann 2 zentrale Aspekte. Erstens, dieses Framework hat den Anspruch, wirklich Schülerinnen und Schüler zu empowern im Umgang mit KI, die Personen in den Mittelpunkt zu stellen, nicht die Technologie, und dafür ein Framework zu entwickeln, das orientiert an so 4 Domänen eine hohe Praxisrelevanz hat. Das Spannende ist, die andere Dimension ist, es soll messbar sein im Rahmen von PISA-Erhebungen. 2029 wird Media und AI Literacy das erste Mal abgefragt in PISA. Finde ich super, weil in PISA wollen alle gut dastehen und dann wird es hoffentlich auch politisches Handeln informieren. Aber gleichzeitig haben wir in der Erarbeitung des Frameworks auch schon gemerkt, diese Praxisrelevanz, das Empowering als der Kernanspruch und die Haltung zu verknüpfen mit der Überprüfbarkeit und Messbarkeit, ist gar nicht so einfach. Gleichzeitig ist das Framework dadurch, dass es PISA 2029 mit beeinflussen wird, natürlich besonders wirkmächtig, weil das wirklich systemisch wirken kann. Die für mich entscheidende Frage ist, wie können wir den methodischen Ansatz jetzt auch gut umsetzen, dass wir in einer kleinen ExpertInnengruppe im letzten Dreivierteljahr einen ersten Draft erarbeitet haben, der übrigens maßgeblich durch TeachAI geprägt war. TeachAI ist eine ganz großartige Initiative von Code.org in den USA. Wie können wir also diesen Draft praxisorientiert, wie er war, jetzt durch Expertise aus der Praxis informieren und verbessern und es dann schaffen, dass wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen? Erstens, wir haben eine Indikatorik für KI-Kompetenz, die auch in Teilen zumindest überprüfbar ist. Aber zweitens, wir haben Praxisrelevanz geschaffen. Unser Anspruch ist, dass sich Lehrkräfte inspirieren lassen durch dieses Framework und nicht durch dieses Framework abgeschreckt werden von Komplexität und überfordernden Begrifflichkeiten. Und das ist gar nicht so einfach, sich da anzunähern. Ich finde, mit dem ersten Aufschlag, den wir veröffentlicht haben, haben wir das schon ganz gut hinbekommen. Und vielleicht ein Aspekt noch dazu, wie wir versuchen, das hinzubekommen. Wir haben also erstens Kompetenzen als ein Miteinander von Knowledge, Skills and Attitudes definiert, haben dann Beispiele für Knowledge, Skills and Attitudes, die wir in einer Liste einfach festgelegt haben. Und dieses Wissen, Kompetenzen und Werthaltungen übertragen wir dann auf konkrete Competences oder Competencies. Da beginnen wir schon bei der verwirrenden Begrifflichkeit, die in vier Domänen in der Praxis sichtbar sein soll. Engaging with AI, creating with AI, managing an AI und designing AI. Und diese Domänen, die dann eben beschrieben werden im Miteinander von Wissen, Kompetenzen und Werthaltungen, die sind immer auch ergänzt durch Praxisbeispiele, was das für die Prima- und die Sekundarstufe bedeuten kann. Und das ist für mich wirklich der Kern und auch das Neue, dass das so zentral im Framework von Anfang an mit drinsteht.
Du hast schon gerade von Werthaltung gesprochen. Da würde ich gerne nochmal gleich drauf zurückkommen. Aber ganz kurze Frage oder ironischer Einwurf von der Seitenlinie. Wenn wir jetzt bei PISA 2029 gut abschneiden wollen, dann müssten aber viele Bundesländer jetzt aber ordentlich mal in die Pötte kommen, damit das Thema umgesetzt wird. Klar, es gibt Länder, die haben KI-Anbindung, Mecklenburg-Vorpommern seit 2023, andere sind gefolgt, aber mit anderen, da gibt es gar keine Regelung, beziehungsweise es gibt eine Handreichung, aber gar keinen KI-Zugang. Also da gibt es viel zu tun. Du musst jetzt nur noch Ja sagen.
Ja, ja, gibt es. Ich meine, das ist ja mein Fokus, also im Bereich Schule fokussiere ich mich auf die Lehrkräftebildung. Das muss ich nochmal betonen, weil das ist auch der Beitrag, den wir glauben, leisten zu können. Für den Schulunterricht gibt es ja Phobis, Schule macht KI, es gibt das Forum Bildung Digitalisierung. Aber ich glaube, was sich immer wieder zeigt, ist, wir brauchen zuerst Orientierung und einen Handlungsrahmen. Der steht vor dem technologischen Einsatz. Aber wir überbürokratisieren dann auch das Thema Orientierung schaffen und dann ist es eher Desorientierung, weil man noch zu viele Details hineinbringen möchte. Und dann brauchen wir einen pragmatischen, niedrigschwelligen Zugang zu eben KI-Tools, um das auch ausprobieren zu können. Finde ich auch großartig, dass es da datenschutzkonforme Lösungen gibt. Wir selbst arbeiten da mit der GWDG zusammen, der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung in Göttingen, um zum Beispiel auch nicht nur Zugang zu ChatGPT zu ermöglichen, sondern auch Alternativen, Mistral, Qwen und andere darzustellen und Menschen, Schülerinnen und Schülern, aber ganz besonders auch Lehrkräften einfach zu zeigen, was so diese Vielfalt ausmacht. Wir sind viel zu langsam, das ist völlig klar, aber ich glaube, was uns hier eint, warum wir hier zusammensetzen, ist, wir erkennen die Herausforderung, aber wir machen trotzdem weiter, weil es hilft ja nichts, wenn wir trotzdem nicht den Mut und diese Hoffnung aufgeben, dass wir gemeinsam schneller werden können. Und ich glaube, dieser Impuls aus dem AI Literacy Framework ist auch so ein bisschen gemeinsam Orientierung schaffen, vielleicht sogar so einen globalen Konsens, dass menschenorientierte KI-Kompetenz ausmachen kann und auf der Grundlage es hoffentlich auch ermöglichen, dass politisches Handeln pragmatischer und stärker orientiert an den Schülerinnen und Schülern erfolgt.
Da hast du recht. Nichtsdestotrotz können wir natürlich aus unserer historischen Perspektive ethische Aspekte, Überlegungen nicht ausklammern. Das Framework betont die Bedeutung von ethischen Überlegungen im Umgang mit KI. Wie können deiner Meinung nach Bildungseinrichtungen sicherstellen, dass diese ethischen Aspekte in ihrem Lehrplan integriert sind? Gibt es bereits Positivbeispiele, Leuchttürme, die diese ethischen Aspekte erfolgreich integriert haben?
Also ich würde sagen, naja, der erste notwendige Schritt, um ethische Aspekte zu berücksichtigen, ist sie klar auszuformulieren. Ich war zum Beispiel sehr überrascht, negativ überrascht, dass im AI-Act der Europäischen Kommission Ethik im Kapitel zu KI-Kompetenzen keine Rolle gespielt hat. Gerade wenn man sagt, menschenorientierte KI ist das, was uns in Europa ausmacht. Implizit hat man natürlich angenommen, Ethik spielt eine Rolle. Aber solange du es nicht explizit machst, wird es einfach keine Hauptrolle spielen. Und das muss es spielen. Das heißt, es muss definiert und formuliert sein, was eben eine Auseinandersetzung mit Ethik und KI bedeutet. Wir setzen uns damit Daten- und Algorithmenethik stark auseinander. Da habe ich viele Beispiele aus dem hochschulischen Kontext. Zum Beispiel zwei großartige Professorinnen aus Berlin, die sich mit Daten- und Algorithmenethik seit vielen Jahren auseinandersetzen, auch in der Gesellschaft für Informatik unter anderem. Ich würde sagen, wichtig ist dabei erstens, Grunddimensionen zu verstehen, dessen, was eigentlich Ethik und KI bedeutet. Das beginnt nicht bei AI-Literacy, sondern bei Data-Literacy. Die Frage, welche Daten sollte ich zum Beispiel überhaupt nutzen, für eine Zielsetzung oder eine bestimmte KI-Anwendung. Und das manifestiert sich natürlich im Unterricht in konkreten Use Cases. Also es gibt da zum Beispiel eben auch in dem Framework halt Use Cases, wo man dann überlegen soll, soll ich für diesen Case jetzt ein KI-Tool nutzen oder nicht? Und das ist für mich eine zentrale Frage. Ich sage immer, KI-Kompetenz ist auch die bewusste Entscheidung gegen KI. Und das kann dann zum Beispiel eine Entscheidung sein, die ich treffe, weil ich sage, es ist hier ethisch nicht gegeben, dass ich dafür KI nutze, weil ich zum Beispiel bestimmte emotionale Aspekte analysieren lasse von meinen Schülerinnen und Schülern. Oder es ist eine Ressourcenfrage oder etwas anderes. Es muss, um wirklich im Unterricht genutzt zu werden, einerseits klar beschrieben sein und andererseits sich in ganz pragmatischen Anwendungsfällen in ganz pragmatische Anwendungsfälle übersetzen lassen. Und das versuchen wir eben im AI Literacy Framework auch zu leisten.
Ja, super, vielen Dank. Und das, was du gesagt hast mit dieser Orientierung, das sehe ich genauso, weil das brauchen wir ganz unbedingt für die Lehrkräfte, aber auch die Schülerinnen und Schüler brauchen Orientierung, weil die nutzen es natürlich schon. Das sehen wir in allen Umfragen, wenn man mit SchülerInnen auch spricht. Aber häufig fehlt es eben an den klaren Rahmenbedingungen und Guardrails, wie man im Englischen immer so schön sagt. Deswegen super, dass ihr euch dafür auch so stark macht. Du hast es auch schon gesagt, euer Schwerpunkt ist natürlich die Lehrkräftefortbildung. Ne? Da macht ihr auch ganz viel in dem Bereich. Also nicht nur Lehrkräfte, auch andere, aber das ist auch mit dein Schwerpunkt. Aber welche Herausforderungen siehst du ansonsten auch noch bei der Implementierung von KI in Schulen oder grundsätzlichen Bildungseinrichtungen?
Naja, wir hatten ja schon einfach klare Rahmenbedingungen und Handreichungen, die nicht nur verbieten, sondern auch ermöglichen und das dann auch mal vielleicht über einen längeren Zeitraum in einem geordneten Rahmen belassen und nicht immer wieder neu diskutieren. Und im Kern für mich steht für die Implementierung von KI in Bildungseinrichtungen natürlich die KI-Kompetenz der Lehrkräfte. Ich finde es beschämend, wenn ich mir anschaue, wie die erste Phase der Lehrkräftebildung Digitalkompetenzen immer noch als einen weniger wichtigen Seitenaspekt betrachtet. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Als ich Lehramt auf Staatsexamen studiert habe, hatte ich, glaube ich, ein Pflichtseminar zur Medienpädagogik und das war's. Da ist natürlich einiges getan worden, auch durch die KMK inzwischen. Aber wir können nicht sagen, wir verändern das alle 10 Jahre, sondern das muss schneller gehen. Und das darf nicht nur in der dritten Phase der Lehrkräftebildung so sein, sondern auch in der ersten Phase. Das ist so ein bisschen mein Fokus auch, Curricula, wenn Lehrkräfte gerade auch in die Auseinandersetzung mit sich als pädagogische Fachkraft einsteigen. Dabei ist es besonders wichtig, dass wir auch nicht nur über Kompetenzen sprechen, sondern über so ein Grundwissen und Verständnis darüber, wo eigentlich KI stecken kann. Also oft ist schon so eine zentrale KI-Kompetenz überhaupt erkennen zu können, wo in meinem Alltag oder im Alltag meiner Schülerinnen und Schüler überall KI drinsteckt, Daten gesammelt werden und wie dabei ein bewusster, nicht durch Verbote, sondern durch Empowerment des Individuums geprägter Umgang erfolgen kann. Ich bin auch davon überzeugt, dass im Schulunterricht Alternativen aufgezeigt werden sollten, als sollten unterschiedliche Tools genutzt werden. Ich selbst nutze natürlich in meinem Alltag ChatGPT, habe 3 andere Apps noch installiert auf meinem Handy, aber es ist einfach most convenient und ist wirklich ein tolles Tool. Ich bin trotzdem davon überzeugt, wir müssen immer wieder schauen, dass wir auch Alternativen, Zugang zu unterschiedlichen Alternativen ermöglichen, ohne das eine oder das andere zu verbieten. Und es braucht eine starke Reflexion der Nutzung. Und dabei ist die Lehrer- und Lehrerinnenrolle ganz zentral. Ich forsche dazu auch so ein bisschen. Die Rolle von Lehrkräften, die nicht KI-Expertinnen sind, ist die entscheidende. Also der AI-Educator, der Non-Expert ist, das ist die zentrale Lehrperson. Weil auch wenn wir als Stifterverband eine Initiative zur Informatik für alle unterstützen und ich davon überzeugt bin, das braucht es, dann ist die Kernanwendung von KI nicht die im Informatikunterricht, sondern die in allen anderen Fachdomänen. Und damit braucht es eine wirklich fundierte Auseinandersetzung, was das bedeutet. Und es braucht die Anerkennung, dass Lehrkräfte hier Unterstützungsbedarfe haben als entscheidende Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.
Da muss ich gleich nochmal einhaken, weil du sprichst mir echt aus dem Herzen. die zwei Themen. Zum einen die erste Phase der Lehrkräfteausbildung. Und da frage ich mich, was ihr als Stifterverband, wo ihr ja auch sehr eng mit Hochschulen arbeitet, tun könnt und ob du da so einen Hoffnungsschimmer hast, dass es dann jetzt doch besser wird. Weil, wie du sagst, wir können nicht 10 Jahre warten, ne? Also ChatGPT ist noch nicht mal 3 Jahre in unserem Leben und hat so, jetzt schon so viel verändert und beeinflusst. Und das andere ist das Thema, ich sage auch immer, KI ist kein rein technisches Thema. Ne? Es betrifft uns alle und das sehen wir auch und das macht, stimmt mich auch positiv, dass es wirklich Lehrkräfte mit allen Hintergründen und Fächern aus allen Schulformen, die beschäftigen sich bei uns auch schon mit dem Thema KI. Das sehen wir auch und auch ganz tolle Beispiele, wie die das Ganze nutzen. Aber das würde mich nochmal interessieren, was ihr, was du, wie du das einschätzt, wie ist die Situation in der ersten Phase der Lehrkräftebildung und was könnt ihr da noch tun oder was können wir alle tun, um das noch besser zu unterstützen?
Ja. Naja, also die Situation ist, dass es, glaube ich, schon viele gibt, die einfach mal loslegen. Die treffen wir dann auch immer in unseren Bubbles. Ja, aber es gibt halt auch viele, die nach wie vor überfordert sind. Ich habe an der zentralen Einrichtung gearbeitet, im Zentrum für Lehrerbildung. Solche Akteure muss man, glaube ich, noch stärker abholen. Solche Akteure müssen auch befähigt werden, über eine Bund-Länder-Förderung hinaus sich in der Breite damit auseinanderzusetzen, wie in allen Fachdomänen KI eine Rolle spielen kann. Und gleichzeitig merke ich in unserem Alltag, in der Auseinandersetzung mit KI in der Schule, dass da auch eine immer größere Offenheit besteht, dafür zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das Wichtigste und der wichtigste Ansatz des Stifterverbands ist, wir sollten die Hochschulen nicht alleine lassen. Wir sollten sie dabei unterstützen, zusammenzuarbeiten. Und wenn wir den einen oder anderen Impuls für die Zusammenarbeit leisten können, dann ist das für uns natürlich auch ein großer Gewinn. Wie setzen wir Impulse im Stifterverband? Klassisch machen wir Community- und Förderarbeit. Das heißt, wir bringen Stakeholder zusammen, zum Beispiel aus der Lehrkräftebildung an Hochschulen. Dann machen wir Förderprogramme, zum Beispiel im Bereich digitale Schule, wo wir dann Hochschulen dabei unterstützen, Piloten umzusetzen. Und seit ich im Stifterverband bin, setzen wir eben auch mit digitalen Plattformen so ein bisschen Maßstäbe über offene Bildungsressourcen, einfach in den Austausch von Materialien zu kommen. Und das gelingt an mancher Stelle schon ganz gut. Zum Beispiel Ute Schmid von der Uni Bamberg setzt sich mit uns mit dem Thema KI in der Grundschule auseinander. Total cool. Und ich freue mich dann halt immer, wenn dann Kollegen von der HU Berlin sagen, hey, da habt ihr tolle Materialien und wir haben die genutzt. Mein Ansatz ist dabei eben eine offene Lizenzierung und ein offener Zugang dazu. Das können wir tun, weil wir von Stiftungen gefördert werden, um diesen Ansatz umzusetzen. Und da ist aber auch gerade an Hochschulen, die so durch Wettbewerb geprägt sind, noch einiges zu tun. Also dieses Miteinander institutionenübergreifend und unterstützt durch digitale Plattformen, das ist so das, woran ich mit viel Leidenschaft mit meinem Team arbeite.
Jetzt vielleicht nochmal zurück zum AI Literacy Framework. Das ist ja sehr vielfältig und was mir auch besonders gut daran gefällt, sind diese ganz konkreten Beispiele, ne, die ihr schon mal aufgeführt habt. Ich glaube, da geht es dann darum, dass es dann auch umgesetzt wird und dass dann entsprechende Materialien bereitgestellt werden. Aber angenommen, wir haben das Ganze, wie kann dieses Framework dann helfen, Bildungslücken zu schließen, die eben vor allem durch diese wahnsinnig schnelle Entwicklung der KI-Technologien entsteht?
Also ich glaube, es sind zwei Aspekte zentral. Erstens, die Praxisbeispiele müssen konkret und gleichzeitig allgemein genug sein, dass sie sich nicht nach einem halben Jahr schon wieder, dass sie obsolet werden nach einem halben Jahr. Das ist gerade bei den KI-Entwicklungen eine Herausforderung. Aber so haben wir das auch versucht, so zum Beispiel compare a tool step by step to your own learning process. Ja, das kann man dann wirklich im Unterricht konkret machen. Dass das eine Beispiele, die konkret genug sind, dass Lehrkräfte eine Relevanz für ihr Unterrichtshandeln erkennen. Und zweitens brauchen wir dann wieder die Gemeinschaftsinitiative. Wir brauchen unterschiedlichste Akteure, global gedacht, Akteurinnen und Akteure, die bereit sind, Use Cases zu entwickeln, die bereit sind, auf Phobis eine coole Auseinandersetzung mit einer bestimmten Domäne mal anzugehen und das beispielhaft auch so zu machen, dass die Lehrkräfte, die man in seiner jeweiligen Region erreicht, dass wir die auch erreichen. Das wird ein ganz spannender übernächster Schritt. Das ist auch noch nicht so ganz geklärt. Also wie viele Use Cases und wie viele Praxisbeispiele, wie konkret sind, die haben wir bis Ende des Jahres. Anfang nächsten Jahres soll das ja final veröffentlicht werden. Und das wirklich Interessante ist dann, das, was danach folgt. Wir wollen ja nicht erst 2029 wieder alle ganz überrascht uns damit auseinandersetzen, sondern wir wollen diese Inspiration aus dem Framework und das Agenda-Setting, das so ein Framework natürlich auch betreibt, nutzen, um dann wiederum regional die Beispiele in die Praxis zu bringen. Und auch da bin ich davon überzeugt, das sollte nicht jede einzelne Schule und jede einzelne Lehrkraft alleine leisten müssen, sondern da braucht es Koalitionen der Willigen in Deutschland, in den Bundesländern, in Europa, die das dann auf unseren Kontext übersetzen. Was wir übrigens, Stichwort übersetzen, auch machen, ist, es wird das Framework natürlich auch in vielfältigsten Sprachen geben. Im Moment unterstützt durch DeepL zum Beispiel, also auch durch KI-Tools, aber dann natürlich, weil die Europäische Kommission mit herausgäbe, es zumindest in den offiziellen Amtssprachen der Europäischen Kommission auch dann wirklich professionell übersetzt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, es gibt alleine nur zwischen British und American English schon die eine oder andere Definitionsherausforderung, die wir auch noch lösen werden müssen und die dann wieder ganz anders ist, wenn es um eine deutschsprachige Auseinandersetzung mit dem Framework geht. Also ich würde mir als Ergebnis 2029 beim PISA-Test natürlich wünschen, dass Schülerinnen und Schüler aus Deutschland gut abschneiden, insbesondere bei den ethisch geprägten Fragestellungen. Und ich würde mir aber insbesondere wünschen, dass sie gut abschneiden, nicht weil ihnen irgendein Wissen reingepresst wurde, damit sie da gut sind, sondern weil sie mit viel Spaß und Freude einen modernen Unterricht erlebt haben, der Blended-Szenarien entwickelt, der das Ausprobieren von KI-Tools entsprechend ihrer jeweiligen Klassenstufe auch gut unterstützt. Und weil sie das Gefühl für sich haben, souverän mit KI-Technologien umgehen zu können und auch eigene Entscheidungen zu treffen. Wenn das die Grundlage für ein gutes Abschneiden ist, dann wäre ich total glücklich.
Das klingt super. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Also Florian, es gibt bestimmt noch viele Schulen, die noch ganz am Anfang stehen. Welche Ratschläge würdest du Lehrkräften und Schulen jetzt geben, die jetzt erst anfangen, sich mit dem Thema KI auseinanderzusetzen?
Also Lehrkräften und Schulen ist ja nochmal ein Unterschied. Ich habe eine Drillingsschwester, die ist Lehrkraft einer Sonderschule in Augsburg in Bayern. Und die sagt mir immer, Florian, ich als Sonderpädagogin habe WLAN-Herausforderungen, ich kann mich doch nicht mit KI auseinandersetzen. Das ist so ein bisschen Whataboutism, sage ich ihr dann auch immer. Man darf nicht nur, weil man noch allgemeine Digitalisierungsherausforderungen hat, das Thema KI ausklammern. Das ist wirklich absolut zentral, sondern ich wünsche Schulen, Schulleitungen und auch Lehrkräften eine Neugierde in der Auseinandersetzung mit KI, einen pragmatischen Einstieg, möglichst niedrigschwellig, um dann sich ja spielerisch und einfach auch dem Thema zu nähern. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir nicht irgendwelche hochkomplexen Fortbildungen konstruieren, die wieder nur die dann besuchen, die sowieso schon begeistert mit dabei sind, sondern dass wir mit der notwendigen Ernsthaftigkeit die Menschen adressieren, die einfach verunsichert sind im Umgang mit dieser Technologie. Und ich glaube, da ist zum Beispiel auch so eine Lernplattform wie unsere nicht die allein geeignete, weil wir die Leute auch vor Ort abholen müssen. Und woran ich glaube, ist, man muss halt dann wiederum die MultiplikatorInnen qualifizieren. Da machen wir zum Beispiel jetzt was in Hessen, wo dann gehen die halt wiederum in die Klassenzimmer. Sowas macht ihr ja auch mit euren Initiativen. Wir müssen die abholen, die Lust haben, nicht nur in unserer Bubble sich immer selbst zu feiern, wie innovativ wir sind, sondern ganz bescheiden und sensibel die Menschen abzuholen, die zu Recht verunsichert sind. Und das ist wirklich das Wichtigste. Und die holst du ab über niedrigschwellige Lernformate, Lernangebote und über Klarheit in den Rahmenbedingungen. Und dabei müssen wiederum Schulleitungen unterstützt werden. Ich hoffe, dass so ein PISA-Perspektive auch ein bisschen Druck auf die Politik ausübt, dass man vielleicht noch ein bisschen schneller versucht, diese Klarheit zu schaffen. Aber glaube, so dieses gemeinsame einen Rahmen zu schaffen, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und da müssen wir eigentlich vorgestern anfangen.
Super. Vielen Dank, Florian. Die Zeit ist wahnsinnig schnell umgegangen. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen und fand es nochmal sehr inspirierend, von dir zu hören, vor allem auch mit deinem Hintergrund und dem, was du alles quasi die Strecke bringst. Das finde ich ganz großartig. Und ich denke auch, was nochmal deutlich macht, es braucht wirklich ganz viele Akteure und Player, die sich da aktiv engagieren, weil das Thema ist zu groß, als dass man das quasi an einer Stelle auslagern kann. Eine Sache, du bist Drilling, das habe ich jetzt auch noch erfahren. Da gibt's ja nicht so viele, aber ich treffe immer mehr. Das ist ja auch mal ganz spannend zu hören, ja. Also vielen Dank, Florian, dass du heute dabei warst. Und dann haben wir sicherlich hier und da immer wieder Anknüpfungspunkte. Ich freue mich drauf.
Danke euch.
Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.